Guten Tag zusammen, heute zum Vorlesungstermin Nummer 20. Heute geht es um Applets. Noch einmal der Hinweis, Evaluation, ne? Das haben immer noch nicht so alle mitgemacht, ich würde mal sagen so ungefähr die Hälfte. Wenn wir noch einen Großteil der anderen Hälfte kriegen könnten, wäre das auch noch ganz schön. Deshalb bitte an der Evaluation teilnehmen, meinetwegen auch diejenigen, die das nur online hören. Es wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wie das bei denen so ausschaut. So, rückblickend haben wir uns beschäftigt bei der GUI-Entwicklung. Wir haben irgendwelche Container ineinander gestopft, wir haben irgendwelche Steuerelemente zusammengeworfen, wir haben uns mit Layouts beschäftigt. Wir wissen, wie man Events verarbeitet. In dem Zusammenhang, was ist ein Listener? Wie kann der so agieren? Was heißt, er reagiert ja irgendwie auf gewisse Events und kriegt Event-Objekte mitgeliefert. Das alles können wir irgendwie hernehmen und können das gleich verwurschen bei den Applets. Und da geht es dann auch schon gleich mit los. Letztendlich ist ein Applet ja nichts anderes als eine grafische Oberfläche mit ein bisschen mehr Programmlogik, die dann in einer Webseite laufen. Die sind dort eingebettet. Die können allerdings auch in einem sogenannten Applet-Viewer laufen. Das ist ein Programm, das wird beim Java SDK, also beim Development Kit, mitgeliefert. Da kann man einfach ein Applet schon mal lokal testen. Solche Webseiten können dadurch etwas dynamischer werden. Zum Beispiel gibt es Map24, das funktioniert auch mit einem Applet. Das heißt, da werden natürlich jetzt für die ganzen Routenberechnungen und so weiter werden relativ aufwendige Algorithmen hergenommen für die Kartendarstellung. Und da das etwas aufwendiger ist, ist das schlecht mit JavaScript möglich. Deshalb haben die sich für Java entschieden. Und generell ist eigentlich bei Applets so ziemlich alles gleich. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt so fast alles wie auch bei einer normalen Applikation. Und so ein Applet muss jetzt von einer Klasse abstammen, und zwar von der Klasse Applet oder, das werden wir morgen noch kennenlernen, von einer String-Komponente, in diesem Falle JApplet. Aber das, wie gesagt, sehen wir morgen noch. Und als Top-Level-Container, wo man seine gesamte GUI reinsteckt, sollte man jetzt keinen Frame verwenden. Vorher haben wir immer einen Frame hergenommen, das heißt ein Window, da war ein Schließbutton, maximieren, minimieren und so weiter, alles dran. Das sollte man bei einem Applet nicht machen, weil so ein Applet soll ja in eine Webseite eingebunden werden. Wenn wir da einen Frame verwenden, würde ein neues Fenster noch zusätzlich aufgehen zu dem Browserfenster und das sähe vielleicht nicht ganz so toll aus. Kann man machen, wenn man es für notwendig hält, aber in der Regel braucht man das nicht. Ja, das heißt, hier steht das auch nochmal. Das heißt, wie gesagt, das Frame wird dann geöffnet, separat. Diese Steuerelemente können jetzt direkt zu einem Applet hinzugefügt werden. Das heißt, so ein Applet selber ist auch ein Container. Wir brauchen also jetzt nicht mehr extra erstmal irgendwie ein Window oder ein Panel oder irgendwie sonst was, sondern gleich zum Applet das direkt hinzufügen und alles ist gut. Und eine Applikation, die wir bisher immer geschrieben haben, wir hatten bisher nur Applikationen, haben immer eine Main-Methode. Die Main-Methode, wenn wir so eine Klasse starten wollen, die wird dann nach dieser Methode geschaut, die muss genau diese Signatur haben und dann guckt er dann da rein und führt dann den entsprechenden Quellcode dort aus. Bei einem Applet ist das nicht notwendig. Das guckt nicht nach der Main-Methode, die wird ignoriert. Man muss allerdings einen Default-Constructor haben. Der ist notwendig. Ohne diesen Default-Constructor geht es nicht. Der Webbrowser kriegt die Information, er soll irgendeine Java-Klasse laden, dann versucht er als allererstes von dieser Java-Klasse mit dem Default-Constructor ein Objekt zu erzeugen. Das ist der allererste Schritt. Es gibt allerdings auch sogenannte hybride Software, das heißt, die kann man sowohl als Applet als auch als Applikation laufen lassen. Wir haben also entsprechend eine Main-Methode und die stammen zusätzlich noch von Applet bzw. JApplet ab. Das sind so die Möglichkeiten, die man da hat. So ein Applet kann man in so eine Webseite dann relativ einfach einbinden. Das heißt, wir beginnen die HTML-Seite mit dem HTML-Tag, danach kommt der Body-Tag, da kommt der eigentliche Inhalt rein. Hier kann jetzt irgendwelcher beliebiger Text stehen und unter anderem hat man hier das Applet-Tag. Das heißt hier Applet, das ist der Name des Tags, der Parameter ist Code. In dem Falle gebe ich jetzt genau an, welche Klasse soll jetzt eigentlich geladen werden. In diesem Falle heißt die Klasse Hello World Applet.class. Das .class muss dahinter stehen. Das heißt nämlich in diesem Falle, dass der Webbrowser jetzt versucht, diese Klasse von dem Webserver erstmal zu bekommen. Dazu muss er die Datei ja laden. Deshalb steht da .class am Ende. Und dann gebe ich eine Breite und eine Höhe an. So ein Applet an sich hat gar keine Breite und keine Höhe. Das macht ausschließlich die Webseite, die sagt, so und so groß soll das sein. wenn jetzt auch die Webseite meinetwegen jetzt sagt, 200 breit, 100 hoch und das Applet an sich, theoretisch, das war viel größer, dann passt einfach nicht alles drauf, dann sehen wir nicht alles. Am Ende wird das Applet-Tag geschlossen, das kann man auch theoretisch gleich hier machen, hier könnte man auch diesen Slash einfügen, hier vor dem sozusagen Größerzeichen. Man macht es aber relativ häufig so, weil hier zwischen noch weitere Parameter angegeben werden können, werden wir nachher noch sehen. So ein Applet hat dann verschiedene Zyklen, die es eingehen kann, und zwar werden beim Start einige Methoden, also eine Methode erstmal vom Browser automatisch aufgerufen, das heißt der Konstruktor, der Default-Konstruktor, und dann wird an diesem entstehenden Objekt erstmal die Methode init aufgerufen. In dieser Methode init haben wir jetzt so verschiedene Initialisierungen, wir können Variablen setzen, wir können jetzt auch in dieser Methode anfangen, die gesamte GUI zusammenzubauen, das heißt irgendwelche Buttons, Labels oder Textfelder und so weiter zu erstellen. Und wenn dieses init abgeschlossen ist, ist jetzt das Applet lauffähig. Dann gibt es noch die Methoden Start und Stop. Und Start und Stop werden in der Regel immer abwechselnd aufgerufen. Das heißt, wenn das Applet zum ersten Mal angezeigt wird, sagt man erstmal Start. Das heißt, da kann man noch irgendwas ausführen, da kann man jetzt auch irgendwelche Berechnungen starten. Und wenn das Applet nicht mehr sichtbar ist, das heißt, wir scrollen jetzt diese Webseite rauf oder runter, dass dieses Applet nicht mehr gerade im sichtbaren Bereich ist, dann wird Stop aufgerufen. Die Idee dahinter ist, dass man jetzt irgendwelche wilden Berechnungen im Applet machen könnte, aber wenn ich das Applet nicht sehe, ist es natürlich ganz gut, wenn dann nicht weiter im Hintergrund irgendwas wild gerechnet wird und das Applet mal ein bisschen pausiert, dass es mir keine Rechenzeit kostet. Das Problem ist, dass es webbrowserabhängig ist. Dieses Start und Stop ist eigentlich die Grundidee, wie es sein sollte. Das klappt aber eigentlich bei keinem Browser. Das heißt, eigentlich wird am Anfang Start aufgerufen und Stop eigentlich wirklich dann, wenn die Seite verlassen wird. Aber nicht, wenn es nicht sichtbar ist. Also zumindest der Firefox und Internet Explorer, die rufen nur einmalig Start auf und dann kann ich auf der Seite hin und her scrollen, wie ich will. Stop kriegt man da so nie zu sehen. Erst, wie gesagt, wenn die Seite verlassen wird, wird Stop aufgerufen und danach noch die Methode Destroy. Das heißt, hier in der Methode Destroy könnte man jetzt noch versuchen, irgendwelche Ressourcen freizugeben oder irgendwelche Dinge zu bereinigen. Also, wir haben das Init, Applet wird das erste Mal geladen, dann haben wir Start, das sind wie gesagt alles Methoden. Das Applet wird also sichtbar, dann haben wir Stop, das Applet ist nicht mehr sichtbar, hier ist ein Doppelpfeil, das heißt Start und Stop, dazwischen kann es immer hin und her pendeln, wenn es der Webbrowser mitmacht, das liegt nicht in unserer Hand. Und wenn die Webseite verlassen wird, gehen wir einmal kurz durch Stop und danach Destroy und dann ist dann wie gesagt das Applet weg. Das sind so die verschiedenen Stadien, das kann man sich auch anschauen. Das heißt, ich habe hier ein hochkomplexes Applet gebastelt und dieses Applet hat hier einen Konstruktor, einen Default-Konstruktor, hat hier einen Custom-Konstruktor noch irgendwie aus Spaß, hat hier die Methode init, da gibt es einfach aus init, bei Start gibt Start aus, bei Stop wird Stop ausgegeben, Destroy wird Destroy ausgegeben. Also nicht so mega spannend. Jetzt möchte ich das ganz gerne starten. Wenn ich das jetzt irgendwie starten möchte in Eclipse, kann ich meine normale Tastenkombination hernehmen. Aber es enthält natürlich keine Main-Methode, das merkt er jetzt. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich jetzt das wirklich als Applet starte, run as Java Applet. Und dann startet er den Applet-Viewer nach endlich langer Zeit, hier oben. Schwupp. Und jetzt sieht man hier, der Default-Konstruktor wurde aufgerufen, es wurde init aufgerufen, es wurde start aufgerufen. Soweit sind wir jetzt schon mal. Und das Applet läuft jetzt hier gerade. Diese weiße Fläche ist gerade das Applet, ja. So, das, was hier drumherum ist, dieses Fenster ist der Applet-Viewer, auch dieses Menü ist der Applet-Viewer. Das hat mit dem eigentlichen Applet nichts zu tun. Das heißt, wirklich nur diese weiße Fläche hier drin ist das Applet. Wenn ich jetzt dieses Fenster hier minimiere, ist ja das Applet nicht mehr sichtbar, dann sagt er jetzt an dieser Stelle Stopp. Der Applet-Viewer ist da so ein bisschen, der hält sich natürlich an seinen eigenen Standard. Das heißt, der Applet-Viewer sagt sich, wir rufen mal Stopp aus. Es könnte sein, dass wilde Berechnungen stattgefunden haben. Die sollen vielleicht jetzt mal pausieren. Das könnte man in der Methode Stopp jetzt, wie gesagt, unterbringen. Wenn ich das wieder nach oben hole, sagt er wieder Start und das Applet könnte theoretisch weiterlaufen. Dann kann ich natürlich das Applet auch beenden. Das heißt, dazu schließe ich den Applet-Viewer. Und dann wird einmal Stop aufgerufen und Destroy aufgerufen und dann war es das. Im Webbrowser sieht das allerdings etwas anders aus. Hätte ich gerade schon mal offen machen können, naja. Ups. So, das heißt, hier ist es jetzt so, wenn ich jetzt Applet 1 starte, das ist eine HTML-Seite, mit dem Code, den wir gerade auch gesehen haben. Das heißt, ich zeige mal den Quelltext hier an. Das heißt, wir haben hier HTML, dann kommt Body und hier oben an der Stelle hier ist das Applet eingebunden. Das heißt, als Code sage ich in diesem Fall, es lebt in Package Applet 1. Die Klasse heißt MyApplet, da ich den Dateinamen mit angeben will, also den kompletten Namen, sage ich dahinter auch .class. Eine gewisse Breite und eine gewisse Höhe. So, jetzt haben wir hier das Applet. Hier ist jetzt irgendwie ein bisschen Text und hier oben, das hier, diese weiße Fläche ist jetzt gerade das Applet. Und jetzt macht das ja auch seine Ausgaben. Das heißt, es sagt jetzt irgendwie, Default-Konstruktor wurde aufgerufen, Init und Start wurde aufgerufen. Die Frage ist jetzt, wo wir das irgendwie sehen. Also irgendwie kriege ich da ja so eigentlich nichts mit. Aber hier unten im System-Tray, hier unten, gibt es die Java-Konsole und die kann ich jetzt öffnen. Und hier kommen die Ausgaben, die ich jetzt an System-Out oder System-Error reinschreibe. Die werden jetzt hier sichtbar. Auch Exceptions werden hierhin transportiert. Das heißt, ich lösche jetzt das einfach mal, ich setze das mal zurück. Beziehungsweise so, ich lasse das nochmal zurück. Und jetzt laden wir die Seite mit dem Applet. Dann sagt er hier Default-Konstruktor, Init und Start. Jetzt sage ich hier mal, ich minimiere das Fenster. Dann habe ich es jetzt minimiert, aber wir sehen da herzlich wenig von. Ich kann das wieder nach vorne holen. Nach Java-Philosophie müsste es, wenn ich die Seite jetzt herunterscrolle, in diesem Falle, liegt das Applet irgendwo da oben, also nicht mehr im sichtbaren Bereich. Auch dann sollte theoretisch Stopp aufgerufen werden. Jetzt aber auch in diesem Falle nicht. Aber wenn ich die Webseite verlasse, dann haben wir jetzt hier einmal Stop und Destroy. Das wären jetzt also theoretisch die Zyklen eines Applets. Am Anfang Default-Konstruktor aufrufen, Init aufrufen und Start. Das ist eigentlich bei jedem Webbrowser so. Das Spiel zwischen Start und Stop, da kann man sich nicht drauf verlassen, aber wenn man die Webseite verlässt, wird auf jeden Fall Stop und dann Destroy aufgerufen. So. Jetzt wollen wir natürlich unser Applet irgendwie mit Leben füllen. Das heißt, ich möchte ganz gerne irgendwelche GUI-Elemente platzieren. Und dazu kann ich natürlich auch einen Layout-Manager hernehmen. Den kann ich jetzt dem Applet vorwerfen. Ich kann sagen, irgendwie Set Layout. Und kann natürlich auch irgendwelche Container- und Component-Objekte hinzufügen, als zum Beispiel ein Panel, ein Window oder ich kann jetzt auch irgendwie einen Button und einen Slider und sowas scrollbar hinzufügen. Und das kann ich, wie gesagt, direkt zum Applet sagen. Kann ich. Es ist eigentlich besser, wenn man das nicht direkt zum Applet hinzufügt. Schlauer ist es, sich dazwischen noch einen Container zu überlegen. Das heißt, ich nehme jetzt ein Panel her und dieses Panel, da baue ich erstmal meine komplette GUI auf. Ich stopfe also jetzt irgendwie alles, so wie ich das haben möchte, mit Layout-Managern und so weiter, alles in ein Panel. Und wenn das fertig ist, nehme ich dieses Panel her und übergebe das dem Applet. Das ist jetzt sinnvoll, weil dann kann ich sehr einfach das Applet auch als Applikation verwenden. Das zeige ich gleich mit Quellcode. Dann habe ich gleich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und damit das etwas deutlicher wird, schauen wir uns das an, wie das gemeint ist. Das heißt, ich habe hier Applet 2. Und dieses Applet 2, übrigens hier oben habe ich immer Suppress Warning, Serial, und zwar ist ein Applet Serializable, das heißt, es ist serialisierbar. Wenn ich davon eine Unterklasse bilde, möchte er ganz gerne eine Serial Version UID hier angegeben haben oder alternativ unterdrücke ich die Warnung einfach. So, Default-Konstruktor, theoretisch kann ich hier noch Werte setzen, dann sage ich hier Init, das wird auf jeden Fall aufgerufen, dann kann ich mich drauf verlassen. Und dann füge ich zu dem Applet, also einfach add, in Wirklichkeit steht ja also this.add an dieser Stelle, einen Container hinzu, der mir von CreateGUI zurückgeliefert wird von dieser Methode. Und in CreateGUI, da baue ich alles zusammen. Das heißt, in dieser Methode erzeuge ich mir erstmal ein Panel. Dieses Panel nehme ich her als meinen persönlichen Top-Level-Container, um dort was reinzustecken. Und zwar packe ich jetzt, ohne großartig Layout zu betreiben, einfach mal ein Canvas dort hinein, setze die Größe auf 100x100, dann einen Button, dann habe ich hier einen Action-Listener und da gibt es die Methode Action-Performed. Das kennen wir alles noch von der letzten Woche, alles sehr ähnlich. Und ich setze dann durch Zufallszahlen RG und B-Werte und sage zu dem Canvas, der hat jetzt eine bestimmte Background-Farbe. Dann füge ich zu diesem Panel den Button hinzu und ich füge den Canvas hinzu und gebe dieses Panel zurück. Dieses Panel beinhaltet also jetzt komplett meine gesamte GUI, die ich haben möchte. Dann kann ich das Ganze als Applet starten. Run as Java Applet. Sieht dann so aus. Und kann jetzt mich hier durchklicken. Ich kann natürlich auch das Ganze im Webbrowser starten. Das heißt, Applet 2. Habe jetzt hier diese Webseite. Kann hier mich mit ClickMe jetzt einfach die Farben wechseln. Aber was ich jetzt auch mache, ist, ich habe hier unten noch eine Main-Methode. Und diese Main-Methode, da erzeuge ich jetzt einfach einen Frame. dann habe ich diesen Frame fertig, der bekommt noch einen Titel, bekommt natürlich jetzt hier noch seinen entsprechenden Window-Adapter zum Schließen des Fensters. Dann sage ich jetzt zu dem Frame, füge bitte das, was Create GUI zusammenbastelt, dort ein. Dazu sage ich erstmal New Applet, dann noch Create GUI an dieses neue Objekt schicken, danach Pack und f.setVisibleTrue. Und wenn ich das mache, habe ich das Ganze gleichzeitig auch schon als normale Applikation. Das heißt, so kann ich grundsätzlich Anwendungen immer sehr einfach auf doppelte Art und Weise verwenden. Habe also jetzt hier das Feature, dass ich jetzt hier sozusagen hybride Software habe. Dazu ist es, wie gesagt, notwendig, am besten eine Methode sich herzunehmen, die die GUI zusammenbaut. Und wichtig ist es auch, dass man Werte initial am besten nur im Default-Konstruktor setzt. Das heißt, man sollte natürlich keinen Custom-Konstruktor verwenden, wenn man sowas erreichen möchte. Manchmal geht das eigentlich nicht anders. Da kann man sie nicht hybrid gestalten. Ups, da wollte ich nicht hin. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, zu so einem Applet jetzt zu sagen, es soll irgendwelche Parameter übernehmen. Und zwar habe ich jetzt irgendwie ein Applet geschrieben und derjenige, der das Applet verwendet auf seiner Webseite, möchte natürlich jetzt vielleicht irgendwie das personalisieren, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Und dafür kann ich Parameter mittels des Applet-Tags an dieses Applet übergeben. Das ist so ähnlich wie bei den System-Properties. Auch das haben wir eigentlich ja schon gesehen. Klappt hier sehr ähnlich. Und zwar mache ich jetzt Folgendes, in diesem Applet-Tag, wo ich jetzt reinschreibe, welche Klasse geladen werden soll, Breite und Höhe, habe ich hier ein Param-Tag. Und da kann ich einen Namen angeben, und zwar einen variablen Namen, in diesem Fall VAR. Und hier bei der Variablen Value kann ich einen Wert angeben. Jeweils nach Möglichkeit in Anführungsstriche gesetzt, aber HTML ist da meist sehr verzeihlich. Aber wie gesagt, so habe ich jetzt einen eigenen Parameter definiert und das Applet könnte diesen Parameter auslesen. Dazu nimmt sie sich die Methode getParameter her, bekommt dann hier den Namen des Parameters. Das heißt, ich sage jetzt getParameter in Klammern mit diesem VAR. Dann würde ich zurückbekommen das hier und zwar immer als String. Das heißt, auch wenn ich Zahlen eingebe oder sonst was, kommt immer eine Zeichenkette zurückgeliefert. Wenn der Parameter nicht gesetzt sein sollte, das kann natürlich passieren, dann liefert man null zurück, diese Methode. Das heißt, in diesem Fall sollte man sich immer darum kümmern, wenn man ein Applet implementiert und sich irgendwie auf irgendwelche Parameter verlassen möchte. Es kann sein, dass die nicht gesetzt werden. Da haben wir als Programmierer keinen Einfluss drauf. Auch dazu ein kurzes Beispiel. Es gibt jetzt hier die Klasse Applet 3 und es ist jetzt so, dass ich myapplet in Package Applet 3, ich habe jetzt hier einfach einen String, der heißt ButtonText als Variable und in dem Default-Konstruktor sage ich einfach jetzt hier, das soll ClickMe heißen. Im Init, da weiß ich jetzt mehr oder weniger, das sollte jetzt vom Applet sein. Das heißt, im Init sage ich jetzt hier Folgendes und zwar getParameter und dann sage ich hier, die Variable heißt ButtonLabel. Das heißt, ich versuche also jetzt aus der Webseite diesen Parameter auszulesen. Wenn der vorhanden ist, dann soll der Text des Buttons jetzt mit dem Wert versehen werden hier. Das heißt, dieser Parameter, der da zurückgeliefert wird, wird dann als Text genommen. Ansonsten, falls da jetzt nichts vorhanden war, das heißt also, falls Param gleich 0, passiert nichts. Das heißt, dieser Wert bleibt vorhanden. Danach mache ich Folgendes. Ich sage jetzt wieder Add und Create GUI. Das heißt, hier unten steht eigentlich komplett dasselbe, nur beim Button nehme ich jetzt als Label, als Beschriftung für den Button, diesen Button-Text. Nur so als winziges Beispiel. Dann habe ich natürlich das Ganze wieder hybrid. Das heißt, hier im Main gehe ich jetzt hier durch, habe natürlich jetzt hier keine Möglichkeit, speziell diesen Wert zu setzen. Man könnte da natürlich über System Properties was machen, aber das sollte man dann nach Möglichkeit nur dem Applet überlassen. Das heißt, wenn ich das ausführe als Applikation, bleibt hier ClickMe stehen. Dann kann ich das ausführen, einmal hier Run as Java Applet. So, und dann habe ich jetzt dieses hier, da steht wieder ClickMe. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir gucken uns nochmal eben kurz an, was der Webbrowser sagt. Und zwar die Webseite dazu, Applet 3, aber Work. Okay, das hätte ich noch vorher umstellen müssen. Der ist jetzt abgeschmiert. Gut. Nicht gut. So. Na, da war auch nicht hin. So, dann müssen wir es gleich nochmal neu starten. kann in der Zwischenzeit eben zeigen, was hier sonst passiert bei Applet 3. Da steht jetzt hier, klick mich bitte, und der Quelltext sieht so aus, dass ich jetzt hier einen Parameter angebe und ich kann den jetzt theoretisch hier andere Werte geben. So, er ist wieder da, Applet 3 und hier Applet 3, Open With, und da ist besser, wenn man es mit dem Editor aufmacht. So, jetzt könnte ich hier noch irgendwas reinschreiben, sowas zum Beispiel, und wenn ich jetzt die Seite nochmal neu lade, okay. Irgendwie, so, haben wir jetzt hier das Info B sozusagen da gleich mit drin. Das heißt, über die Webseite kann ich jetzt das Verhalten des Applets ändern, kann also irgendwelche Variablen hier reinbringen. Das, was jetzt ganz schön wäre, ist ja, wenn ich jetzt dieses Applet hier im Applet Viewer starte, das heißt hier rechte Maustaste Run As als Java Applet, und auch hier was verändern könnte. Das kann ich hier machen, indem ich hier auf diesen Pfeil nach unten klicke, diese Run mit den drei Punkten auswähle. Dann habe ich jetzt hier die Konfiguration dafür und kann jetzt hier einen Parameter angeben. Da kann ich jetzt hier sagen Add, kann jetzt hier sagen Button Label und kann hier meinetwegen Test eingeben. Das heißt, ich habe hier über Eclipse die Möglichkeit, dem Applet Viewer verschiedene Parameter zu liefern. Sagen wir mal Apply und Run. Und dann haben wir jetzt hier auch das Test drin. Das heißt, hier über dieses erweiterte Run kann ich also dort noch dem Applet-Viewer so ein bisschen was an Informationen mitgeben. So. Gut. Dann weiter geht's. Applet-Context. Es gibt ein Objekt der Klasse Applet-Context. Und das repräsentiert dieses Programm, wo das Applet eingebunden ist, also im Allgemeinen der Webbrowser. Und dieses Applet kann jetzt diesen Applet-Context bekommen, also wir können den Applet-Context bekommen mit der Methode getApplet-Context. Es gibt jetzt keinen Konstruktor dafür, das würde auch keinen Sinn machen, wir können selber kein Objekt erstellen. Das muss zur Laufzeit erstellt werden von dem Applet selbst. Und mit diesem Objekt kann man so ein paar Sachen machen. Und zwar können wir zum einen erstmal eine neue Webseite laden. Ist ja ganz nett. Das heißt, wir können jetzt irgendwie das Applet laufen lassen und dann kann das Applet irgendwann entscheiden, oh, ich will nicht mehr, und wir laden jetzt irgendeine Webseite. Wir können die auch in einem anderen Frame laden, sodass das Applet weiterhin sichtbar ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kann ich die Statusangabe ändern. Das heißt, unten im Webbrowser, da sieht man meistens irgendwie Verbindung zu Host, tralala, wird aufgebaut oder er ist jetzt fertig oder sonst was steht da drin. Auch diese Angabe kann ich über ein Applet einfach ändern. Und ich kann ein anderes Applet auf derselben Webseite ansprechen. Das ist auch ganz pfiffig. Das heißt, ich kann auf einer Webseite ganz viele verschiedene Applets haben und die können miteinander sprechen. Und das gucken wir uns jetzt gerade mal im Einzelnen an. Wenn ich eine Webseite laden will, kann ich das über ShowDocument machen und dann gebe ich eine URL an. URL, also Spezialisierung der URI, also mit Protokoll versehen. Und wenn ich die jetzt in einem bestimmten Frame öffnen möchte, kann ich zusätzlich zu der URL noch ein Target angeben. Das heißt, wenn ich verschiedene Frames habe in meinem Webbrowser, dieser Webseite, dann haben jedes einzelne Frame hat dann einen Namen und den Namen des Frames gibt man hier an. Und ja, auch dazu habe ich ein kleines Beispiel, das ist nicht so spektakulär. Gucken wir uns das einmal an. Und zwar auch wieder dasselbe Schema. Im Init sage ich Create GUI und füge das, was zurückkommt, zum Applet hinzu. Habe hier die Create GUI-Methode, erzeugt mir also einen Container als meinen persönlichen Top-Level-Container. Habe jetzt hier ein Textfeld, welches 20 Spalten breit ist. Habe einen Button, der dann letztendlich die URL öffnen soll. Bekommt einen Action-Listener und dann sagen wir hier zum Applet, gib mal bitte deinen Applet-Kontext zurück. Sage dann mal bitte ShowDocument und beim ShowDocument nehmen wir jetzt genau das, was in dem Textfeld drin ist, machen daraus ein neues URL-Objekt und das soll angezeigt werden. Falls jetzt ein Benutzer hier Blödsinn eingibt, dann kommen wir hier an dieser Stelle, das heißt, wir geben dann einfach hier auf der Kommandozeile bzw. auf der Java-Konsole wrong URL aus, fügen jetzt den Button und das Textfeld zu meinem Top-Level-Container hinzu, liefern das zurück und dann wird das hier, wie gesagt, zum Applet hinzugefügt. Das heißt, ich kann jetzt hier das Ganze als Applet laufen lassen. Sieht jetzt so aus. Und kann hier irgendwas eingeben. Und wenn ich jetzt auf den Button klicke, passiert hier gar nichts. Das heißt, der Applet-Viewer selber, der kann nämlich die ganzen Webseiten anzeigen. Da hat er nichts mit zu tun. Das können wir hier nicht testen. Was wir hier testen könnten, ist, dass wir zum Beispiel hier was Fehlerhaftes eingeben. Und das ist jetzt für ihn natürlich keine richtige URL. Das Protokoll stimmt nicht, das kennt er nicht. Deshalb gibt es hier die Meldung Wrong URL. Das können wir testen. Aber eine Webseite laden, das kann der Applet-Viewer nicht. Dafür ist er zu dumm. Das klappt einfach nicht. Öffnen wir das Ganze mal hier. So, auch hier habe ich das jetzt wieder offen. Jetzt sage ich einfach mal, wir wollen die URL öffnen. Kommt sofort eine Fehlermeldung jetzt zurück. Diese URL ist ungültig und kann nicht geladen werden. Die Frage ist jetzt, von wem kommt eigentlich das Fenster jetzt hier? Das habe ich selber eigentlich gar nicht programmiert. Ja? Das hat der Webbrowser erstellt, genau. Und zwar habe ich jetzt dem Webbrowser die Information gegeben, lade mal bitte diese Seite hier. Für Java ist das eine völlig korrekte URL, für den Webbrowser natürlich nicht. Also sagt der Webbrowser, Warnung, die URL ist ungültig, kann nicht geladen werden. Wenn ich hier was Falsches angebe, in diesem Falle zum Beispiel passiert hier nichts, aber in der Java-Konsole sehen wir hier die Meldung Wrong URL. Ich kann das nochmal hier machen. Ja, das heißt, da kommt dann die Meldung raus. Das heißt, das hier wird vorher schon bei Java abgefangen. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel die heiße Seite laden und dann springt er hier zu dieser Seite. Beim Umspringen wurde natürlich jetzt von dem Applet noch die Methode Stop aufgerufen und die Methode Destroy, das ist hier dazwischen passiert. Ich hatte die jetzt nicht implementiert, deshalb gibt es da keine Meldung. Was man hier noch machen könnte, ist, dass ich jetzt hier irgendwie Blödsinn eingebe. Das ist für ihn aber trotzdem eine korrekte URL. Gibt das an den Webbrowser weiter. Der sagt natürlich, das gibt's jetzt nicht. Und fertig. Gut. Das heißt, so kann ich also eine URL jetzt sehr einfach öffnen. Machen wir weiter. Jetzt möchte ich die Statuszeile gerne verändern. Also die Statuszeile ist jetzt genau das hier unten, das hier als Webbrowserfenster. Da haben wir jetzt irgendwas am Laufen und das hier unten, was eingekringelt rot, das ist jetzt eine Statuszeile. Und wie man die ändern kann, zeige ich gleich direkt. Das heißt, es gibt hier die Methode showStatus mit einem String und das kann man jetzt sehr einfach machen. Und zwar baue ich mir wieder was zusammen. Habe jetzt hier meinen Top-Level-Container, meinen persönlichen, habe hier einen Button. Der Button sagt dann Get Applet Context, Show Status. Und dann wird das hier genau als Text unten im Webbrowser gesetzt. Ich kann auch Show Status direkt zum Applet sagen, das funktioniert auch. Da muss ich in diesem Fall nicht extra erst den Applet Context besorgen. Das heißt, das hier ist eigentlich überflüssig bei dieser Methode. Und hier kann ich dann sagen, es wurde auf den Canvas geklickt. Wenn wir das hier öffnen, einmal im Applet-Viewer von Eclipse, sieht das so aus, dass das Applet jetzt hier gestartet wurde. Das ist eine normale Meldung des Applet-Viewers. Wenn ich jetzt hier auf den Button klicke, dann wird die Meldung, kommt diese Meldung. Wenn ich hier auf den Canvas klicke, kommt diese Meldung. Das heißt, irgendwie reagiert der wohl drauf. Wollen wir mal schauen, ob das auch im Webbrowser klappt. So, hier unten haben wir jetzt die Meldung, dass das Applet gestartet wurde. Und wenn ich jetzt hier auf den Button klicke, dann kommt Status durch den Button gesetzt oder auf den Canvas geklickt. Alles klappt hier auch wunderbar. So kann ich also den Text hier unten verändern, falls ich das mal irgendwie brauchen sollte. Gut, jetzt kommt das eigentlich Spannende. Und zwar können wir jetzt mit dem Applet-Kontext mehrere Applets kommunizieren lassen. Ja? Zum einen ist es so, also das war früher zumindest ganz gerne mal so, dass man natürlich versucht hat, auf einer Webseite, wenn du mit der Maus auf einen Link gehst, versucht unten den Text zu ändern, damit du nicht siehst, wo der Link hingehen sollte. Das ist eigentlich aber nur für kriminelle Zwecke notwendig und sinnvoll. Ansonsten kann es natürlich sein, dass du jetzt außerhalb des Applets irgendeinem Benutzer irgendwelche Fehlermeldungen geben willst oder dergleichen. Dafür kannst du das mal missbrauchen. Also viel Sinn hat es nicht, meiner Meinung nach, aber es gehört der Vollständigkeit halber dazu. So, wie gesagt, mehrere Applets können auf einer Webseite miteinander reden und das machen sie über das Applet-Kontext-Objekt. Und man kann mit den Methoden getApplet ein ganz bestimmtes Applet erfragen und man kann alle Applets auf einer Webseite sich geben lassen. die eingebundenen Applets, wenn ich das mit dieser Methode ja machen möchte, getApplet und dann einen Namen angeben möchte, müssen natürlich mit einem Namen versehen werden. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Applet-Tag, dann kann ich an dieser Stelle jetzt einfach als Parameter Name angeben und hier einen Namen für das Applet angeben. Darüber kann ich jetzt das genau mit dieser Methode getApplet ansprechen und genau dieses Applet mir geben lassen. Da gucken wir uns auch mal ein Beispiel zu an. Ich habe jetzt hier ein Receiver und Sender Applet. Der Receiver, der soll irgendwelche Nachrichten bekommen, hat irgendwie ein Textfeld und hat hier in seiner Methode init, da sage ich jetzt create die GUI wieder mal, Top-Level-Container, das Textfeld wird auf eine gewisse Breite gesetzt, wird zum Panel hinzugefügt, Panel wird zurückgeliefert, fertig. Zusätzlich hat es hier noch eine Methode Message. Das heißt, dieses Applet-Objekt kann auf die Methode Message hören. Und wenn das hier diese Methode aufgerufen wird, eine Zeichenkette übergeben wird, wird zu dem Textfeld gesagt, setze bitte den Text, und zwar genau den, der hier ankommt. Das ist mein Receiver, der Empfänger. Und der Sender macht Folgendes. Er sagt jetzt hier, create GUI, er hat wieder den Top-Level-Container, wir haben ein Textfeld, da kann ich was letztendlich dann eingeben. Wir setzen es auf 20 Spalten Breite. Und wir haben einen Button. Und bei diesem Button kann ich jetzt, wenn die Action performed gesagt wird, hole ich mir jetzt halt hier an dieser Stelle aus, also mittels des Applet-Kontexts mit der Methode getApplet, das Applet, welches den Namen Receiver hat. Ich müsste hier eigentlich noch abfragen, dass hier nicht null zurückkommt. Das heißt, wenn jetzt dieses nicht vorhanden ist, würde null geliefert werden. Dann prüfe ich nochmal nach, ob überhaupt dieses Objekt wirklich eine Instanz ist, mit der ich was anfangen kann. Und zwar möchte ich ganz gerne nur ein Receiver-Applet haben. Und wenn das der Fall ist, caste ich das darauf, kann dann also Message sagen und hole aus meinem Textfeld im Applet den Text ab und schicke den rüber. Die Komponenten werden hier noch hinzugefügt und fertig. Das Ganze im Applet Viewer zu testen ist jetzt ein bisschen blöde. Daher machen wir das direkt hier im, das wollen wir jetzt auch nicht, gleich im Firefox. So. Und das wäre jetzt die Webseite. Innerhalb dieser Webseite, gucken wir uns den Quelltext an, habe ich jetzt hier einmal den Sender. Der ist hier mit einem Applet-Tag eingebunden und den Receiver, der ist auch mit einem Applet-Tag eingebunden. Dazwischen steht ein bisschen Text. Das ist genau hier dieser Text dazwischen. Ein Applet, noch ein Applet. Jetzt kann ich hier einfach hier oben was eingeben. Und wenn ich hier oben was eingebe und Send Message sage, kommt das direkt bei dem anderen Applet an. Genauso kann ich natürlich jetzt beliebige Dinge hin und her schicken. Ich kann jetzt auch beliebige Objekte, beliebig komplexe Objekte hin und her schicken. Das würde jetzt innerhalb einer Webseite funktionieren. So können jetzt getrennte Applets miteinander kommunizieren. Das ist so sehr einfach möglich. Weiteres Beispiel, dieses Applet 7. Es macht eigentlich theoretisch dasselbe. Und zwar habe ich jetzt hier wieder meinen Receiver mit dem gleichen Quellcode. Aber der Sender ist etwas anders. Er sagt jetzt, wenn auf den Button geklickt wird, hole ich mit der Methode getApplets alle Applets ab und erhalte eine Enumeration. So eine Enumeration ist so eine, ja, kann ich auch so durchlaufen wie eine Iteration, so ähnlich. Hier muss ich dann immer sagen, has more elements, also solange du noch ein Element hast. Next Element, gib mir ein Element. Das ist immer vom Typ Applet-Objekt. Und dann prüfe ich nochmal, ist es überhaupt irgendwie auch ein Objekt, welches meiner Klasse entspricht. Wenn ja, schicke ich da eine Nachricht. Auch das können wir uns einmal anschauen. Ups. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. So. Nummer 7. Das heißt, hier oben kann man jetzt was eingeben. Und sobald ich hier was eingegeben habe, kriegen das in diesem Falle alle Applets. Also es sind jetzt 4 Stück. Und ich kann hier jeweils immer irgendwie tippen und dann werden die Nachrichten verteilt. Also kann ich auch gleichzeitig an viele irgendwie eine Nachricht schicken. Eben an alle, die jetzt auf der Webseite drauf sind. So. Das war jetzt eigentlich erstmal so Basics. Ich hoffe, das sollte jetzt nicht irgendwie jeden hier überfordern oder so. Ich denke, da sollte man noch mitgekommen sein. Das Interessante ist jetzt, was es mit Jar-Files auf sich hat und was es jetzt mit Zugriffsrechten auf sich hat. So ein Applet, das besteht natürlich nicht unbedingt immer nur aus einer Datei. Ich habe manchmal natürlich viele Klassen. Ich habe natürlich manchmal sehr komplexe Programme. Und wenn ich die jetzt einzeln über das Netz lade, ist das nicht so effektiv, weil ich könnte am besten immer eine große Datei schicken, das ist meist schneller. Das heißt, die Übertragung übers Netz von vielen kleinen Dateien ist in der Regel langsamer, als wenn ich dieselbe Datenmenge in einer Datei übertrage. Deshalb sollte man diese ganzen Dateien komprimiert, zusätzlich auch noch, das Ganze ist ZIP-komprimiert, in einer JAR-Datei übertragen. JAR-Datei kennt ihr schon, das habt ihr, glaube ich, auf dem Übungsblatt schon mal gehabt. Kann man mittels Eclipse sehr leicht erzeugen oder auf der Kommandozeile mit dem Kommando JAR, Create File, in diesem Falle Demo.jar, und alles, was mit der Endung class endet, soll jetzt in dieses JAR-File gepackt werden. Im Applet-Tag muss ich jetzt so ein Archiv angeben. Das heißt, so ein JAR-File ist nichts anderes als ein Archiv. Und das kann ich hier folgendermaßen machen. Ich sage jetzt Applet-Tag, als Parameter Code gebe ich jetzt die auszuführende Klasse an. Dann gebe ich zusätzlich das Archiv an, wo alles drinsteckt. Das heißt in diesem Falle Applet 8.jar. Noch eine Breite und eine Höhe und fertig. Das heißt JAR-File erstellen, alles Benötigte dort hineinpacken und dann, wie gesagt, hier mit Archiv das Ganze angeben. Jetzt ist es aber manchmal so, dass man sich überlegt, ich habe zusätzliche Ressourcen. Ich möchte jetzt nicht nur irgendwelche Java-Klassen dort haben, sondern ich brauche Bilder oder ich brauche andere Dateien und die sollen oder Soundfiles oder wie auch immer, die sollen alle in diesem JAR-File mitgeschickt werden. Und dann wird es schwierig. Solange ich Klassen da drin habe, ist das noch gar nicht so wild. Aber zusätzliche Ressourcen, abgesehen von den Klassen, ist etwas, wie gesagt, schwieriger. Stellen wir uns eine Applikation vor, die so ein Bild darstellen soll. Und dieses Bild soll jetzt in einem JAR-File mitgeschickt werden. Es gibt eine Klasse Image.io und die kann ein Bild laden. Das kann sie sehr einfach mit der statischen Methode read. Dann gibt man dann Dateinamen an und dann wird das einfach direkt eingeladen, das Bild. Das Ergebnis ist ein Buffered Image Object. Das heißt, dieses Buffered Image Object ist dann letztendlich die Repräsentierung des Bildes als ein Java-Objekt, welches ich dann darstellen kann. Und dieses Bild soll jetzt auf einen Canvas dargestellt werden, auf einer Zeichenfläche. Da müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wie das eigentlich geht. Also prinzipiell kann ich das auf einem Canvas darstellen, aber auch auf einer beliebigen anderen Component. Das heißt, ich kann das auch auf einen Button darstellen, ich kann das auf theoretischen Slider darstellen oder sonst was. Ich mache das jetzt so, dass ich eine Unterklasse von Canvas erstelle. Und jede einzelne Komponente und jeder Container hat eine Methode, die nennt sich Paint. Und diese Paint-Methode bekommt ein Graphics-Objekt. Und das Graphics-Objekt wiederum ist genau das Objekt, der grafische Kontext dieser Komponente. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Button, wenn der bei dem Paint aufgerufen wird, wird automatisch, das macht das Betriebssystem und so weiter, haben wir nichts mit zu tun, wird automatisch ein Graphics-Objekt mitgeliefert, welches die Zeichenfläche des Buttons beinhaltet. Dann kann das Bild letztendlich dargestellt werden. Und zwar schreibe ich jetzt in diesen grafischen Kontext hinein, und zwar sage ich jetzt mit der Methode drawImage, male zum Beispiel irgendwie ein Bild. Image ist in diesem Falle ein Objekt der Klasse bufferedImage. Und das Zeichen gucken wir uns einmal kurz an, dann werde ich auch nochmal kurz auf den Quellcode eingehen. Und zwar als erstes gucken wir uns das an als normale Applikation. Ich habe hier eine ganz normale Anwendung mit AWT, habe jetzt hier eine Methode createGUI, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, dass ich das gleich sehr einfach als Applet umgestalten kann, habe hier ein Panel und in das Panel packe ich jetzt ein Objekt der Klasse MyImageCanvas. MyImageCanvas habe ich selber implementiert, ist eine Unterklasse von Canvas, bekommt hier ein Bild mitgeliefert. Dieses Bild liegt hier an dieser Stelle, liegt also hier entsprechend mit drin. Da habe ich da irgendwie noch ein kleines Problem. Ups, ja, okay. Das passt aber, glaube ich. Ne? Ja. Und dann wird das Objekt hier eingehängt und fertig. Im Main erzeuge ich mir ein Frame. Beim Frame, wie gesagt, einen Window-Adapter dranhängen fürs Fenster schließen. Dann mache ich ein Bildzeichner-Objekt, sage Create GUI. Das Interessante ist eigentlich das, was in dieser Klasse hier drin steckt. Und in dieser Klasse ist Folgendes. Ich stamme ab vom Canvas. Ich kann genauso gut Unterklassen machen, zum Beispiel vom Button. Ich kann Unterklassen machen von der Scrollbar und so weiter. Und beim Konstruktor sage ich jetzt hier an dieser Stelle, wenn ich eine URL bekomme, bitte öffne mal einen Stream. Wenn ich einen Filename bekomme, mache ich daraus mir erstmal noch einen File und lese das dann entsprechend aus. Sage dann Set Preferred Size. Das heißt, ich bringe das auf eine entsprechende Breite und Höhe. Das Bild hat ja eine Breite und Höhe, das heißt, so ein Buffett-Image kennt auch seine Breite und Höhe. Sage Repaint, was das genau heißt, sage ich gleich nochmal. Oder ich lese es halt direkt aus dem Stream, setze die entsprechende Größe und sage Repaint. Repaint bedeutet, die grafische Komponente muss sich neu zeichnen. Das ist bei den GUI-Sachen immer so, das habe ich bisher verschwiegen. Das heißt hier zum Beispiel, dieses Fenster, was wir hier haben, wenn ich das jetzt irgendwie minimieren würde und jetzt wieder maximieren würde, dann muss das neu gezeichnet werden. Da wird Paint aufgerufen. Und Paint wird immer nur dann aufgerufen, wenn das notwendig ist. Wenn das Betriebssystem sagt, okay, wir sollten es mal neu zeichnen. Wenn die Anwendung viel zu tun hat, kann es dazu kommen, dass Paint nicht aufgerufen wird. Und das kennt man häufig, wenn irgendwelche Programme nicht mehr reagieren oder irgendwas abgeschmiert ist auf dem Rechner, dann bleiben da häufig so Flächen weiß. Dann werden die nicht neu gezeichnet. Oder aber man zieht hier irgendwie ein Fenster hier drüber. Das heißt, hier würde ich dieses Fenster drüber ziehen, dann bleibt auf einmal der Hintergrund weiß oder dieses Fenster ist hier x-mal zu sehen. Das heißt, es liegt häufig daran, dass nicht neu gezeichnet wurde. Paint wird niemals vom Programmierer selber aufgerufen. Das gibt es nicht, das sollte man niemals tun. Dafür gibt es die Methode Repaint. Paint, das soll immer das Betriebssystem bzw. die Virtual Machine entscheiden, wann sie denkt, ich zeichne jetzt. Das wird immer darauf geachtet, sind genug Ressourcen frei, ist das überhaupt gerade notwendig und dergleichen. Als Programmierer können wir lediglich sagen, mach mal Repaint, zeichne mal neu. Das ist so ein Hinweis, du solltest mal. Das heißt nicht, du musst, sondern du solltest. Und dann kann die Virtual Machine sagen, okay, irgendwie hat sich wohl was am Status geändert und zu einem beliebigen Zeitpunkt, wo wir keine, ja, wo wir gar keinen Zugriff drauf haben, wird dann genau Paint aufgerufen. In der Methode Paint ist es jetzt so, falls das Bild da ist, falls das Image also nicht null ist, sage ich jetzt einfach zum grafischen Kontext, der mir automatisch mitgeliefert wurde, Draw Image, mal also das Bild, einmal hier das Buffered Image, bei den Koordinaten 0, 0 geht's los. Sich selber packt man noch als Observer hinzu. Das heißt, wenn jetzt da irgendwie diese Komponente die Nachricht bekommt, oder wenn das Bild sich geändert hat, kriegt die Komponente theoretisch noch eine Nachricht. Gut. Gucken wir uns an, wie das aussieht. Das sieht also dann so aus, dass jetzt noch irgendwie ein Bild von meiner Promotion damals. So können wir also sehr einfach jetzt hier ein Bild laden in Java. Und das ist jetzt sehr einfach möglich, als Applikation. Dann ist die Frage, wir wollen jetzt weitergehen Richtung Applet. Das heißt, wenn wir jetzt diese Anwendung als Applet implementieren, müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir das Bild laden können. Und da habe ich ein Beispiel, und zwar dieses Applet 8. Und speziell müssen wir uns darum kümmern, wenn das in einem Jar-File eingebunden ist. Und das sind nämlich die sehr klassischen Probleme, die immer wieder auftreten. Das heißt, es sind ganz häufig haben viele Probleme, Ressourcen aus einem Jar-File zu laden. Deshalb ist das hier also relativ wichtig. Und ich habe jetzt hier Folgendes. Dieses myapplet stammt jetzt von applet ab, hat die init-Methode, sagt einfach add create GUI. Der Rest ist hier eigentlich sehr identisch, das heißt, es ist gleich. Dann habe ich den image-canvas, ist auch genauso wie vorher, und ich habe hier entsprechend das Bild. Ich habe hier noch ein Bild zu viel. So, das hier kann ich natürlich als normales Java-Programm starten, ne? Kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen. Dann rechte Maustaste, Run As und dann als Java-Applet. Auch das klappt wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ganze im Applet-Viewer zu sehen. Jetzt überlege ich mir, alles funktioniert, alles klappt. Also öffnen wir das jetzt mal im Webbrowser. Und das klappt jetzt nicht. Ich sehe das Bild nicht. Wenn ich hier nochmal draufklicke, ich kann hier mit der rechten Maustaste, wenn Applet nicht geladen wird, immer draufgehen und die Konsole starten. Und er sagt jetzt irgendwie Access Denied, also irgendwie darf dieses Bild nicht geladen werden. Da komme ich jetzt so direkt nicht dran. Warum ist das der Fall? Generell ist es jetzt so, dass mit dieser Pfadangabe, die wir da gerade gesehen haben, das heißt hier im Quellcode, versuche ich jetzt ja an dieser Stelle Applet 8 Google Earth Weather Medium JPEG zu laden. Und diese Pfadangabe wird interpretiert als Pfadangabe lokal auf meinem Rechner. Dieses Applet könnte jetzt ja von einem anderen Rechner kommen, von irgendeinem beliebigen Rechner, wird auf meinem Rechner nur ausgeführt. Dann darf dieses Applet eben nicht auf meinen lokalen Rechner drauf zugreifen. Dazu kommt noch, dass ja ohnehin das ganze Bild irgendwie nicht da liegt, letztendlich, sondern das werde ich dann nachher in einem JAR-File verpacken. Und die Fahrtangabe war sowieso hinfällig. Das haut überhaupt gar nicht hin. Ist das soweit erstmal klar? Das heißt, ich muss jetzt irgendwie solche externen Ressourcen anders laden. Und das macht man über den Classloader. Derjenige, der auch die ganzen Klassen lädt, und der weiß nämlich Bescheid, wo was liegt. Die Idee ist, dass ich mir zunächst ein Class-Objekt hole, aus dem JAR-File, zum Beispiel könnte ich die Klasse MyApplet hernehmen. Dann könnte ich jetzt, um jetzt eine Ressource zu erhalten, folgende Methoden wählen. Ich könnte jetzt getResource sagen und gebe den Namen der Ressource an. Dann habe ich ein URL-Objekt, welches mir dann zurückgeliefert wird, welches genau sagt, da und da liegt das. Ich könnte auch alternativ, wenn ich es einlesen will, gleich mir schon einen Input-Stream zurückliefern lassen. Dazu kann ich getResource as Stream dann aufrufen, die Methode, und auch entsprechend den Namen der Datei angeben. Der Ort dieser Ressource sollte immer relativ zum Ort der Klasse angegeben werden, das ist auch wichtig. Gucken wir uns an, wie das jetzt hier funktioniert. So, ich habe jetzt hier in diesem Folder Pics, habe ich jetzt 6 Bilder drin. Dann habe ich nochmal wieder MyImageCanvas, ist genau die gleiche Klasse wie vorher, um halt ein Bild darzustellen. Dann habe ich jetzt hier das Applet. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, weil ich wollte jetzt gleichzeitig noch so ein bisschen Threads und was weiß ich alles hier verwursteln. Das heißt, ich kann das zum einen erstmal hier als normale Applikation starten. Frame erzeugen, Adapter dranhängen, dann erzeuge ich mir ein Applet-Objekt, sage Create GUI, danach sage ich noch Start Diashow, sage Pack und sage Visible. Dadurch kann ich das Ganze, wie gesagt, als normale Applikation starten. Was passiert hier in der Methode Create GUI? Ich besorge mir eine Liste, eine Linked List, und da packe ich jetzt die 6 Dateinamen der Bilder rein. Dann lege ich mir ein Panel an, und dieses Panel ist jetzt mein Top-Level-Container, mein persönlicher, und gönne mir ein Card-Layout. Letzte Woche Montag hatten wir das. Das heißt, ich möchte die Bilder übereinander stapeln und sage jetzt zu meinem persönlichen Top-Level-Container, sage ich jetzt einfach Set-Layout und dann genau dieses Cards, das heißt genau das Card-Layout. Dann renne ich jetzt hier über alle Bilder, die ich habe, über diese 6 Stück, in dieser Schleife, in dieser For-Each-Schleife. Das heißt, nehme jetzt jeweils den einzelnen Dateinamen heraus und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache wieder MyImageCanvas-Objekte, aber ich hole mir eine Klasse, die ich auf jeden Fall kenne, im JAR-File. Das ist MyApplet. Davon hole ich mir das Class-Objekt. Zu dem Class-Objekt kann ich jetzt sagen, getResource as Stream, und dann kann ich den Dateinamen angeben. Und jetzt weiß der Class-Loader nämlich, dass er dieses Bild, was hier drin steckt, genau relativ laden soll zu der Klasse MyApplet, also aus dem JAR-File heraus. Sonst wird das nämlich nie funktionieren, sonst guckt er immer lokal. Und dann gibt er noch eventuell die Meldung aus, dass das Bild geladen werden konnte und packt dann hier an dieser Stelle dann das entsprechend diesen MyImageCanvas noch zum Panel dazu. Dadurch habe ich also jetzt die einzelnen Bilder als diesen Canvas in diesem Card-Layout übereinander liegen. Möchte jetzt noch eine Diashow eben zusätzlich haben, das heißt, ich mache mir nochmal einen Timer-Task als kleine Wiederholung. Ein Timer-Task ist letztendlich nichts als ein Runnable. Methode Run implementieren. Da sage ich jetzt einfach nochmal, hier der Timer ist gestartet, das ist für mich einfach nur zum Überprüfen. Laufe in einer Vorschleife wieder über alle Bilder. Dann sage ich jetzt, wir haben jetzt wieder mal ein neues Bild. Sage zum Card Layout, packe jetzt bitte das entsprechende Element nach oben mit dem entsprechenden Dateinamen. Das heißt, hier oben an dieser Stelle, hier bei diesem Add, da füge ich diese Canvas-Komponente hinzu und Image Name als Key. Da hänge ich immer dieses Objekt und den Dateinamen als Schlüssel zusammen. Und dann kann ich hier unten sagen, zeige jetzt bitte genau die Karte mit dem entsprechenden Dateinamen als Key. Dazwischen schlafe ich 3 Sekunden und dann bin ich fertig. Hier oben haben wir jetzt im Init die Methode Add. Die fügt das Ganze jetzt also zum Applet hinzu, alles das, was die GUI zusammengebaut hat. Danach sage ich Start Diashow. Das ist hier eine separate Methode, das ist deshalb, damit ich hier unten beim Main auch einfach sagen kann, Start Diashow. So, gucken wir uns einmal erstmal als Applikation an. So, das sieht so aus. Und dann wechselt er jetzt die Bilder der Reihe nach. Das heißt, so hat man eine relativ einfache Art, eben schnell so eine kleine Diashow zusammenzubasteln. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal an als Applet im Applet Viewer. Auch das klappt wunderbar. Ist natürlich auch nicht verwunderlich. Applet Viewer hat ja meist so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann gucken wir uns das Ganze an. Ich möchte das jetzt als Jar-File packen. Das heißt, ich habe jetzt hier Applet 8, rechte Maustaste, Export. Möchte das Ganze entsprechend jetzt hier als Jar-File packen. Wichtig ist, dass ich hier kurz reinschaue. Und zwar ist es entscheidend, Eclipse kennt natürlich jetzt alles über die Java-Dateien, aber nicht unbedingt was über den Rest. Das heißt, er bindet jetzt hier die Klassen entsprechend ein. Ups, bin ich jetzt eigentlich bei 9? Ich bin bei 9. So. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die hier als Jar-File. Bildet hier die Klassen ein, aber er merkt jetzt nicht, dass die Bilder in einem anderen Verzeichnis sind. Deshalb muss ich die immer separat noch dazu packen. Dann wollen wir das Ganze irgendwo mal hinpacken. Das heißt, ich muss jetzt, ach Gott, so, schwupp, einmal in den Workspace. Gut, und da haben wir Jar 9. Und genau als diese speichere ich das jetzt ab. Dann sagen wir Finish. Er will das jetzt überschreiben und alles ist okay. Dann habe ich jetzt hier in der Datei, in diesem Verzeichnis applet 9-jar, habe ich noch eine HTML-Seite. Ah, wieder falsch geöffnet. Gut, habe ich dann noch eine HTML-Seite. Ich muss eben Eclipse schon wieder abschießen. Heute ist das erste Mal, wo mich Eclipse ein bisschen stört. Gut. Gucken wir uns das Applet 9 einmal an. So, und jetzt läuft das hier auch wunderbar im Webbrowser als Diashow ab. So, Eclipse ist wieder gestartet. Gut. So, also, wie gesagt, externe Ressourcen am besten mit dem Classloader laden. Genau mit der Möglichkeit, die ich gerade eben gezeigt habe. Das heißt also entsprechend mit der, so, mit der Methode, hier hinten haben wir es, getResourceAsStream von einem Class-Objekt. So klappt das eigentlich immer und da hat man keine Probleme. Und das Ganze funktioniert auch als Applikation. Gut. Also verwurschtelt haben wir jetzt kurz mal eben nebenbei noch wieder die Threads, verwurschtelt nochmal jetzt irgendwie nebenbei eingeführt Bilder laden, wie das Ganze geht und das Ganze im Jar-File gepackt. Jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Thema und zwar die Sicherheit bei Applets. Applets sind ja immer irgendwie so ausführbarer Code und den lade ich jetzt auf meinem Rechner runter von irgendjemandem, den ich nicht kenne und dann führe ich diesen programmierten Code da halt eben aus, ohne dass ich jetzt irgendwie weiß, ob das jetzt gut ist oder nicht. Deshalb hat so ein Applet immer eingeschränkte Rechte. Das heißt, dieses Applet sollte nach Möglichkeit nicht so viel dürfen und es kann deshalb immer nur grundsätzlich Verbindungen zu dem auch Rechner aufbauen, von dem es geladen wurde. Das heißt, wenn ich jetzt von infus.de einen Applet lade, kann ich ausschließlich zu diesem Rechner wieder eine Verbindung aufbauen von dem Applet ausgehend. Kann aber jetzt nicht hergehen und sagen, ich gehe mit diesem Applet, das Applet selber geht zu spiegel.de. Das heißt, es darf jetzt kein Dritter in die Kommunikation eingreifen. Das ist sehr hilfreich, weil es könnte sonst Folgendes passieren. Ich lade ein Applet runter, theoretisch, von irgendeiner, ich weiß nicht, mehr halblegalen Seite oder sonst was. Auf jeden Fall ist das Applet nicht sauber. Wenn das Applet jetzt die Möglichkeit hätte, zu anderen Rechnern Verbindung aufzunehmen, könnte es jetzt zum Beispiel Spam-Mails verschicken. Das Doofe ist, dass es das in meinem Namen macht, weil das auf meinem Rechner läuft. Das heißt, es würde von meinem Rechner aus an verschiedene Rechner Mails rausschicken. Das heißt, dadurch hätte jetzt ein Spammer die ideale Möglichkeit, seine Herkunft zu verschleiern, wenn das machbar wäre. Des Weiteren könnte natürlich jetzt irgendwelche Informationen über mich, über mein Rumgeklicke oder so, an irgendjemand Drittes noch geschickt werden, von dem ich jetzt nichts weiß. Das könnte das Applet ja von sich aus machen. Das heißt, das wurde alles unterbunden. Ein Applet darf immer nur dahin eine Verbindung aufnehmen, von wo es kommt. Das heißt, wenn das Applet Blödsinn macht, macht es entweder das auf meinem Rechner oder aber bei dem Rechner, wo es herkommt, aber bei keinem anderen. Dann darf ich natürlich keine lokalen Dateien lesen oder schreiben. Das wäre natürlich auch blöde, wenn ich jetzt von infos.de zum Beispiel ein Applet runterlade. Das wird jetzt auf meinem Rechner ausgeführt. Dann könnte jetzt dieses Applet meine lokalen Dateien auslesen und könnte irgendjemandem die Informationen drüber geben. Ich wollte nicht wissen, wie viele Leute ihre Pins und Tanz zum Beispiel irgendwie auf einem Rechner dann irgendwie abspeichern oder Passwörter oder sonst was. Das heißt, da wäre dann Tür und Tor offen, um solche Dinge auszulesen. Wäre natürlich auch nicht so schlau. Also darf man sowas auch nicht. Des Weiteren ist es so, dass ein Applet keine externen Programme starten darf. Wäre natürlich auch fies. Es könnte natürlich sein, wenn ich jetzt irgendwie ein Applet mir herunterlade und dieses Applet startet jetzt auf einmal 1 Million Mal den Notepad. Das wäre ein bisschen gemein. Das heißt, solche Dinge sind nicht erlaubt. So ein Applet darf auch nicht System Exit sagen. Das ist auch nicht erlaubt. So ein Applet darf auch keine Native-Routinen aufrufen. Native, alles das, was ins Betriebssystem reingeht. Irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Clone sind nicht erlaubt und auch andere entsprechende Routinen dürfen nicht ausgeführt werden. Alles, damit man halt irgendwie eine möglichst gute Sicherheit hat. Außerdem ist es nicht erlaubt, irgendwelche Systeminformationen auszulesen. Das heißt, wo ist jetzt mein Userverzeichnis, wo ist zum Beispiel, welches Betriebssystem habe ich und dergleichen, das ist alles nicht erlaubt. Beziehungsweise einige Infos darf man auslesen, also ist es halt beschränkt. Man darf nicht alles auslesen, aber einiges. Das Ganze läuft jetzt in so einer Art Sandbox, in so einem Sandkasten. Und der ist abgetrennt, dieser Sandkasten, mit so einem ganz großen Rahmen drumherum. Das heißt, die Kinder, die da drin rumspielen, die Applets, können also nicht in den Speicherbereich der anderen. Das ist also verboten. Das heißt, so ein Applet kann also nicht darauf zugreifen, auf irgendwelche wilden Speicherbereiche. Das geht nicht. Es kann ausschließlich in seiner Sandbox bleiben, hat dadurch natürlich auch wiederum Einschränkungen. So, gucken wir uns dazu ein kurzes Beispiel an. Und zwar habe ich jetzt hier ein Applet, theoretisch. Dieses Applet soll jetzt Folgendes machen. Und zwar habe ich jetzt hier eine Text-Area, die ich mir hier gönne, mit 40 Spalten, 20 Zeilen und füge die zu meinem Panel hinzu. Dann habe ich jetzt hier ein Textfeld, da gibt dann, habe ich jetzt hier schon was stehen wie C und dann Testdatei.txt, da möchte ich gleich drauf zugreifen. Dieses Textfeld packe ich jetzt auch mal hinzu. Dann habe ich jetzt hier einen Button, da drauf steht Load und ich habe einen Action-Listener mit der Methode ActionPerformed. Und wenn da drauf geklickt wird, machen wir jetzt Folgendes. Und zwar mache ich mir einen neuen Buffered-Reader. Da drin ist geschachtelt ein File-Reader und der öffnet entsprechend die Datei und zwar das, was hier in diesem Textfeld drin steht. Das soll er versuchen zu öffnen und dann soll er das Ganze auslesen, bis irgendwann mal die Datei zu Ende ist. Und das ganze Ergebnis wird jetzt hier in unserer Text-Area reingepackt. Das ist die grobe Idee. Dann hier unten noch den Button hinzufügen und hier habe ich noch eine Main-Methode, damit man das auch mal so ausführen kann. So, das wäre die Applikation. Nicht schön, aber es funktioniert. Das heißt, diese Datei wurde jetzt gerade ausgelesen. Die liegt jetzt, ne, so. Die liegt hier auf C und hier ist diese Testdatei. Da steckt der Text drin. Und das wurde jetzt hier gerade ausgelesen. Als normale Anwendung ist das natürlich kein Problem. Dann gucken wir, was der Applet Viewer macht. Ich starte das jetzt im Applet Viewer. Und auch hier versuche ich das zu laden und es klappt wunderbar. Das liegt daran, weil der Applet Viewer hat zusätzliche Rechte. Und diese zusätzlichen Rechte erlauben es ihm jetzt auf die Platte zu schreiben. Gucken wir uns das Ganze im Webbrowser an. Das heißt hier nochmal zur Info, der Quelltext, ne, Applet einbinden, das Ganze liegt in Package Untrusted 1, die Klasse soll ausgeführt werden, breite Höhe, fertig. Jetzt lade ich das hier und jetzt klappt es nicht. Wenn ich jetzt sehen möchte, was da gerade passiert ist, öffne ich natürlich die Konsole. Die habe ich jetzt hier, ich mache die erstmal leer und versuche jetzt nochmal was zu laden. Und was er jetzt hier sagt, ist nämlich, dass da irgendwie so ein Access Control Exception passiert ist. Und zwar sagt er, der Zugriff wurde verweigert und zwar diese Datei testdatei.txt darf nicht geladen werden. Das ist jetzt im Webbrowser der Fall. Das heißt, da kommen wir jetzt nicht dran. Und das liegt halt am Sicherheitskonzept von Java, dass es halt in dieser Sandbox läuft. Genauso kann ich jetzt nicht irgendwie eine Verbindung zu einem dritten Rechner aufnehmen. Genauso kann ich jetzt kein anderes Programm starten. Das war jetzt nur als einzelnes Beispiel. Ja? Wir müssen uns auf Java verlassen. Der Browser selber startet die Java Virtual Machine. Das heißt, der Browser selber benutzt Java und das Java Runtime Environment, um halt dann dort den Java-Code auszuführen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie natürlich eine Runtime-Environment aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle holen, dann haben wir natürlich vielleicht verloren. Das könnte natürlich sein, aber dann haben wir das selber gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt können wir aber so einem Applet auch mehr Rechte geben. Es gibt ganz häufig, auch so gerade im wissenschaftlichen Bereich, gibt es häufig irgendwelche Applets, die ganz wilde und ganz tolle Sachen machen. Und da ist es teilweise absolut notwendig, dass so ein Applet mehr Rechte bekommt. Und man kann jetzt sich so eine Signatur beschaffen von einem vertrauenswürdigen Trust Center. Das heißt, ich kann jetzt mich selber zertifizieren lassen. Ich kann zu einem Trust Center hingehen, zu einer öffentlichen Einrichtung, die als vertrauenswürdig eingestuft ist, und kann jetzt mit meinem Perso hingehen und kann sagen, hallo, mein Name ist Ralf Kunze, habe jetzt hier mein Perso dabei, also ich bin ich. Und dann sagt das Trust Center, okay, wir wissen jetzt, dass du bist, dann kriegst du von uns mal einen Schlüssel. Das ist jetzt eine entsprechende, also es gibt ein Private-Public-Key-Verfahren, das geht jetzt so mehr in Richtung Kryptographie. Das heißt, ich bekomme jetzt eine eindeutige Zeichenkennung, eine verschlüsselte Kennung, und mit dieser Kennung kann ich jetzt meine Applets versehen. Und wenn diese Kennung bei irgendjemand ankommt, kann der sagen, okay, diese Kennung nehme ich jetzt, gehe zu dem Trust Center und das Trust Center bestätigt mir, ja, das ist er, oder sagt aber auch, ja, das ist er nicht. Das heißt, in diesem Falle kann ich jetzt also versuchen, die Herkunft eines Applets nachzuvollziehen. Das heißt, derjenige, der das ins Netz gestellt hat, das soll damit nachvollzogen werden. Das heißt, wenn ein Applet jetzt trotzdem Blödsinn baut, dann weiß ich zumindest, von wem ich das habe und kann mich an den wenden. Und daher, wie gesagt, kann ich so eine Signatur, das ist so eine verschlüsselte Zeichenfolge, von einem Trust Center mir beschaffen und meine Applets damit signieren. Dadurch kann ich, wie gesagt, die Herkunft prüfen. Und wenn jetzt irgendeiner so dieses Applet jetzt runterlädt, kann er sich jetzt die Informationen der Signatur anschauen und dann kann er jetzt überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Genau. Das zeige ich auch gleich. Das Problem ist, wenn ich jetzt, also ja, gehe ich da kurz drauf ein. Ja, also dann gehe ich da kurz jetzt schon mal drauf ein. Das heißt, ich kann jetzt, wie gesagt, mich selber authentifizieren beim Trust Center. Ich kann auch eine Signatur erstellen für mich privat. Das heißt, ich erstelle jetzt einfach so eine Signatur, die sagt jetzt einfach, das ist von mir. Aber das ist natürlich nicht sehr vertrauenswürdig. Es geht, ich kann damit ein Applet signieren und dadurch kriegt das Applet auch mehr Rechte. Aber es ist jetzt nicht genau gesagt, von wem das eigentlich kommt. Das ist das Problem dabei. Und viele klicken sowas eigentlich immer sofort weg. Man sollte sich eigentlich bei irgendwelchen sicherheitsrelevanten Sachen schon so eine Signatur anschauen und sollte schon gucken, wer steht dahinter und wer steht dafür gerade. Das ist eigentlich schon wichtig. Diese ganzen Signaturen, die jetzt nicht von einem Trust Center zertifiziert sind, sagen eigentlich nichts aus, außer dass eventuell die Verbindung verschlüsselt wird oder aber dass das Applet mehr Rechte bekommt, aber sie sagen nichts über die Sicherheit aus. So, also der Zugriff auf eine lokale Datei zum Beispiel ist ohne Signatur nicht erlaubt. Und wenn ich das jetzt das Applet signieren möchte, ist der erste Schritt, dass ich einen JAR-File erstelle. Das muss ich immer als allererstes machen. Im zweiten Schritt erzeuge ich mir einen Schlüssel. Das ist jetzt alles auf privater Ebene, das heißt also jetzt ohne Trust Center im Spiel. Und dazu kann ich mit dem Programm KeyTool, das wird bei Java mitgeliefert, mir einen Schlüssel erstmal anlegen. Das heißt, ich generiere mir einen Key, minus GenKey, sage dann, wie heißt der Schlüssel, in diesem Falle mein Schlüssel, also wie heißt der, minus Alias, ist der Parameter dafür den Namen. Dann habe ich jetzt hier minus DNAME, das heißt, ich gebe jetzt hier Informationen an über den Schlüsselinhaber. Das heißt jetzt hier, dass ich jetzt der Schlüsselersteller bin. Die Organisationseinheit ist jetzt das Institut für Informatik. Die Organisation ist in diesem Falle die Universität Osnabrück und das Land ist Deutschland. Da kann ich noch so einige Parameter mehr angeben. Das sind so einige standardisierte Sachen. Was dadurch passiert ist jetzt, dass auf diesem Rechner, wo ich das durchführe, lokal ein Schlüssel angelegt wird in einer Schlüsseldatenbank. Das heißt, wenn ich das hier zum ersten Mal mache, während ich dann irgendwie ein Passwort eingeben, zum Beispiel Herr Kunze, kann jetzt noch irgendwie ein spezielles Passwort für diesen Schlüssel angeben, beziehungsweise nur Return drücken, wenn ich keinen Schlüssel haben möchte. Wenn ich das hier also durchgespielt habe, habe ich jetzt auf meinem lokalen Rechner einen Schlüssel erzeugt und dieser Schlüssel beinhaltet die Information, dass es hier von der Uni Osnabrück, vom Institut für Informatik kommt. Das kann jeder behaupten. Ohne Probleme kann das jeder behaupten. Ich müsste bei der Erstellung des Schlüssels eigentlich noch ein Trust Center im Spiel haben, aber es kostet meist relativ viel Geld. Die lassen sich das gut bezahlen. So, dann haben wir also einen Schlüssel erzeugt, der wird abgelegt in einer internen Datenbank und ich kann jetzt zum Beispiel die vorhandenen Schlüssel mir auch anschauen. Dazu kann ich Keytool und dann gebe ich jetzt den Namen des Schlüssels an. Dann sage ich, liste das Ganze mal und minus V ist verbose, möglichst viele Infos rausgeben. Und dann kriege ich hier diese Infos raus. Das heißt, das Erstellungsdatum ist zum Beispiel jetzt hier angegeben. Dann ist das irgendwie ein Key-Entry. Dann haben wir irgendwelchen Eigentümer- und Ausstellerinformationen. Eine Seriennummer, vorgültig von und bis. Das heißt, solche Signaturen haben meist eine beschränkte Lebensdauer von einem halben bis einem Jahr. Und dann haben wir hier noch irgendwelche Hash-Nummern für die Erkennung des Schlüssels. Wie gesagt, interessant wird es erst, wenn man da noch ein Trust Center ins Spiel bringen würde. Jetzt haben wir das JAR-File und wir haben den Schlüssel. Jetzt kann ich dieses JAR-File mit dem Schlüssel signieren. Dafür gibt es den JAR-Signer und dann kann ich jetzt hier angeben, wie das signierte JAR-File heißen soll, und zwar jetzt hier zum Beispiel neutrusted.jar. Das ausgehende JAR-File heißt trusted.jar und das Ganze soll mit dem Schlüssel signiert werden. Und dann wird genau dieses neutrusted.jar erstellt. Das Ganze, wie gesagt, zusammengepackt und mit einem Schlüssel versehen. Das sieht dann so aus. Ich führe das jetzt nicht alles hier auf der Tastatur jetzt mal durch. Auch da muss man dann für den Keystore wieder sein Passwort angeben. Und dann hat man das entsprechend verschlüsselt. Und er sagt hier noch, das Zertifikat hält nur 6 Monate. Wenn wir das dann alles gemacht haben, können wir jetzt das entsprechende Applet laden. Aus dem JAR-File heraus und dann kommt eine Sicherheitsmeldung, und zwar genau diese hier. Und dann haben wir hier gleich die Meldung, Achtung, diese digitale Signatur kann nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle verifiziert werden. Und deshalb sollte man sich wirklich in so einem Fall immer sicher sein, was man da tut. Das heißt, eigentlich wissen wir jetzt gar nichts über die Herkunft der Signatur. Wir wissen überhaupt nicht, wer das ist und was damit möglich ist, gucken wir uns gleich an. Dann kann ich mir noch die Details anschauen vom Zertifikat, das gucken wir uns aber gleich auch nochmal direkt an. Wenn wir jetzt diese Warnung akzeptieren, hat also das Applet jetzt erweiterte Rechte. Unter anderem können wir jetzt lesen und schreiben im Dateisystem und wir können Verbindungen zu Dritten aufbauen. So. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Applet, wiederum mit einer Text-Area, ist eigentlich genau das gleiche wie vorher, ein Knopf, der was laden soll. Dann haben wir hier einen Action-Listener mit der Methode Action-Performed. Und ich sage jetzt hier, mach mal bitte einen neuen Reader, der entsprechend hier aus der Datei rausliest und zeigt das Ganze an, schließt danach nochmal den Strom. Und das Ganze füge ich jetzt die GUI-Komponenten hinzu und habe das auch nochmal theoretisch als Main hier. Das Ganze haben wir schon gesehen, das kann ich ja ohne Probleme als Main ausführen und auch im Applet Viewer ausführen. Aber, so haben wir Trusted, da ist er. So. Da sagt er mir jetzt Folgendes an dieser Stelle, also jetzt, das ist irgendwie signiert. Allerdings, es kann nicht verifiziert werden, ja. Möchte man das trotzdem machen? Ich kann das jetzt Ganze hier mal noch weitere Informationen anschauen. Dann kann man hier noch die Zertifikatsdetails. Da sehen wir, irgendwie kommt das von mir. Es ist ein halbes Jahr lang gültig. Der Aussteller ist jetzt Ralf Kunze und hier Organisationsunit und Organisation selber und noch einige andere Infos. Dann kann ich das Ganze jetzt ausführen und jetzt habe ich auch hier im Webbrowser die Möglichkeit, eine Datei zu laden. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch jede Datei aus dem Betriebssystem von dem lokalen Rechner laden und ich kann alles, was ich dort lesen kann, das heißt alles, was hier auf dem Rechner auf der Platte drauf ist, zu dem Webserver schicken, von wo das Applet aufgerufen wurde. Das heißt, die gesamten Informationen, die ich jetzt hier habe, lege ich dadurch offen, wenn ich ein solches signiertes Applet aufrufe. Dann habe ich hier noch das Beispiel Trusted 2. Bei Trusted 2 ist es jetzt so, ich schreibe jetzt einfach mit einem Buffered Writer, schreibe jetzt hier auf C irgendwas hin. Das heißt, ich kann das auch, wie gesagt, schreiben, wenn ich das ausführe. So, was hätten wir hier? Auch das ist signiert. Wenn ich hier weitere Informationen klicke, kommt genau dasselbe wie gerade eben. Ich kann jetzt hier irgendwie was reinschreiben und kann sagen write und dann haben wir letztendlich hier auf C eine Datei, das ist diese hier und da steht dann genau der Text drin. Das heißt, nicht nur, dass ich schreiben kann, es heißt nicht nur, dass ich lesen kann, es heißt auch, ich kann was löschen. Ich kann jetzt auch Programme ausführen, das geht jetzt auch. Oder ich kann zum Beispiel hier im dritten Package, das hätte ich hier, kann ich jetzt auch Folgendes machen. Ich habe hier wieder meinen MyImageCanvas, der ist genauso wie vorher. Und ich versuche jetzt mal Folgendes. Dieses Applet wird von irgendeinem Webserver geladen und dann sage ich jetzt einfach mal, lade bitte jetzt das Bild hier von www.informatik-uni-osnabrück.de und dann hier dieses ralf.jpg. Das soll er mal laden. Das dürfte er eigentlich nicht tun. Er baut jetzt nämlich eine Verbindung zu einem dritten Rechner auf. Aber wenn ich das jetzt hier mal laufen lasse, heißt das, warum war Third Party, haben wir hier. Wenn ich das nicht signiert habe, ich habe hier nochmal ein Beispiel, dieses hier, das heißt, dieses Jar-File ist nicht signiert und das wird in dieser HTML-Seite referenziert. Das heißt, jetzt hier, wenn ich die Konsole anschaue, sagt er hier, das darf man nicht, das ist jetzt verboten, diese Connection. Wenn ich jetzt aber das signierte Jar-File, hier ist das in dieser HTML-Seite referenziert, dann lädt er das sofort und dann kann man sofort auf das Bild zugreifen. Das heißt jetzt natürlich, dass ich die ganzen Informationen, die ich von der Platte lese, natürlich auch irgendjemandem zur Verfügung stellen kann. Jetzt kann ich zum Beispiel von diesem lokalen Rechner, wenn ich dann so ein signiertes Applet annehme, E-Mails verschicken. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie so tun, als würde der Besitzer dieses Rechners Spam-Mails verschicken. Das heißt, wenn man ein signiertes Applet annimmt, muss man wirklich darauf sich dessen bewusst sein, dass derjenige alles machen kann mit seinem Rechner. Der kann Informationen auf den Drucker werfen, der kann Dateien löschen. Es ist ohne Probleme einfach alles in dem Sinne möglich. Da war, glaube ich, gerade irgendeine Frage, oder nicht? Okay, da hinten, ja. Die Zertifikate werden vom Webbrowser in so ein Storage gepackt. Das heißt, wenn du jetzt einmal sagst, Ralf Kunze ist vertrauenswürdig, dann alles, was mit diesem Zertifikat versehen ist, nimmst du dann automatisch an, musst du nicht auf Ausführen klicken und so. Das ist dann hinten egal. Aber auf jeden Fall muss man mit solchen Dingern extrem vorsichtig sein. Und deshalb haben auch viele Bedenken, die sich ein bisschen mit auskennen, sowas auszuführen. Es gibt aber immer noch genügend, die solche Applets entwickeln und die solche Dinge nutzen. Also von sowas, wenn es sich vermeiden lässt, die Finger lassen, wenn man sowas programmieren muss. Das schränkt nämlich dann schon mal die User ein, die dann das noch überhaupt laufen lassen. Zum anderen, wenn man auf sowas stößt, und das möchte ganz gerne irgendwelche Zugriffsrechte, immer die Ohren aufsperren und genau aufpassen, von wem das kommt. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das heißt, die Applets, auch von der Theorie her, denke ich, sollten theoretisch klar sein so. Das heißt, wir sollten jetzt so eine GUI erstellen können, wir sollten jetzt kommunizieren können zwischen den Applets. Wir wissen, was die Zyklen sind, Jar-Files erstellen und signieren. Und morgen werden wir uns ganz, ganz kurz, nur ein paar Minuten, mit Model View Controller beschäftigen und danach kommt Swing. Und Swing ist eigentlich genau die Art, wie man heutzutage Oberflächen schreibt, beziehungsweise der Ablöser von AWT. Dann bis morgen, hoffe ich, in alter Frische und denkt an die Evaluation, die noch nicht an der Evaluation teilgenommen haben. Bis dahin.